Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ja, tiefer reingucken und den Kopf einschalten. Damit hat ein Besucher der Republika eigentlich schon das zusammengefasst, was der Bundespräsident Steinmeier gestern zur Eröffnung der Republika erwähnte, der nämlich für das lange Argument geworben hat dafür, dass sich auch im Netz nicht das kurzatmige Anschreien durchsetzen darf, sondern dass eine Debatte weiterhin aus vielen Tönen bestehen muss. Und dass es eben am Ende nicht too long zum Hören ist. Also too long didn't read ist das Motto, aber dass es natürlich für alle Bereiche gilt. Er liest die Sachen durch, guck dir die Sachen genau an und geh anders mit dem Netz und damit deiner Gesellschaft, die um dich rum ist, um. Mit dieser Haltung fährt jetzt auch der Kompressor im Deutschlandfunk Kultur hoffentlich gut durch diese Sendung. Wir sind hoffentlich nicht too long didn't hear, aber wir haben Gesprächspartnerinnen zum Thema wie Hass im Netz eingeladen, reden über den Sinn von Manifesten. Wir fragen, wo im Internet, speziell in Social Media, eigentlich Raum für Trauer ist und Fragen nach einer möglichen Kultur der Verflachung in diesem Internet. Seien Sie gespannt. Ich freue mich auf die ersten beiden Gäste. Das ist Sigi Maurer, Soziologin und ehemalige Wissenschaftssprecherin der Grünen in Österreich, und Eva Horn, Social Media Redakteurin bei Spiegel Online. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie beide da sind.
Hallo.
Hallo. Ja,
und unser Thema ist Hass im Netz. Und man kann auf jeder Republika, glaube ich, über dieses Thema reden. Und man muss es immer wieder aus verschiedenen Perspektiven tun. Sigi Maurer, Sie haben gestern in Ihrem Vortrag Ihre eigene Geschichte erzählt, wegen der Sie so internetweit bekannt wurden. Vielleicht mache ich das nochmal ganz in kurz und Sie ergänzen dann, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Also Sigi Maurer musste eine Weile lang täglich zur Arbeit an einer Bierkneipe in Wien vorbei. Eines Tages fand sie eine anzügliche Sexnachricht in ihrem Postfach vom vielleicht Besitzer dieses Ladens, so sah es für sie aus, und hat diese dann veröffentlicht. Ich werde diese ganze Nachricht jetzt nicht vortragen, aber vielleicht für Menschen, die denen das bisher erspart blieb, wie so formuliert wird in diesem Internet, da steht dann sowas drin wie: Hallo, du bist heute bei mir beim Geschäft vorbeigegangen und hast auf meinen Schwanz geguckt, als wolltest du ihn essen. Und später ging es dann noch weiter mit: Hier, du kleine dreckige Bitch. Also explizit wortwörtlich. Sie haben diese Nachricht veröffentlicht, auch mit dem Namen dieser Bierkneipe und dem Absender, den Sie für den Absender hielten. Und dann wurden Sie verklagt.
Genau, ich bin verklagt worden wegen übler Nachrede, weil der Herr Bierwirt will es nicht gewesen sein. Sein Computer steht allen Menschen zur Verfügung, so auch sein Facebook-Account. Und irgendjemand hat es geschrieben. Man kennt es ja im Internet, da rutscht man mit der Maus aus. Mausgerutscht heißt es dann. Oder die Katze rennt übers Keyboard. Oder man ist gehackt worden. Also jedenfalls war es nicht selber. Ich bin tatsächlich auch verurteilt worden vom Erstgericht. Auch deshalb, weil ich meine journalistische Sorgfalt, die ich an den Tag legen muss mit meinen Twitter-Accounts und Facebook-Accounts, nicht ausreichend gewürdigt habe, meinte der Richter. Er hat gemeint, ich hätte nachfragen müssen, ob er denn wirklich selber war. Zum Glück ist dieses Urteil aufgehoben und es beginnt jetzt alles wieder von vorne, aber es hat eine große Debatte ausgelöst auf jeden Fall.
Mhm. Eva Horn, Sie haben ja bestimmt auch damals natürlich von dieser Geschichte gehört und darüber auch berichtet. Was ist für Sie das Erschreckendste daran? Ich glaube, es gibt einen juristischen Unterschied. In Österreich ist die Sache mit den Beleidigungen ein bisschen komplizierter. Da muss eine Öffentlichkeit stattfinden, damit man die anzeigen kann. Aber was war für Sie, Eva Horn, so das Dramatische an der Entwicklung dieser Geschichte, die da Sigi Maurer miterleben oder symptomatisch vielleicht auch für dieses ganze Hass im Netzthema?
Naja, symptomatisch daran ist für mich halt vor allen Dingen, dass Frauen oder Menschen, die halt weiblich gelesen werden, immer wieder solchen Kommentaren ausgesetzt sind und mit wie viel Unverständnis da dann auch reagiert wird. Und zwar seitens der Medien, seitens anderer Menschen im Netz. Und das ist was ich tatsächlich auch in meiner täglichen Arbeit sehr oft beobachte, dass halt gerade irgendwie Frauen immer übers Äußerliche beleidigt werden, immer sexistisch angegangen werden. Bei Männern ist es, und an männlich gelesenen Personen ist das halt deutlich seltener der Fall. Und das ist halt schon was, woran ich mich auch nicht gewöhnen will und auch in all den Jahren nicht gewöhnt habe.
Was dann für Sie, Sigi Maurer, zu einer richtigen Posse wurde, war dieses erste Gerichtsverfahren. Also weil es eben natürlich darum ging, der Beklagte hat gesagt, er war das eben gar nicht. Der Rechner stand bei ihm halt rum und irgendjemand hat da irgendwas reingeschrieben und so. Hatten Sie trotzdem kurz Skrupel, den Namen zu veröffentlichen? Weil das eine ist ja sozusagen beleidigt und verletzt zu werden und andererseits aber eben auch so einen Move zu machen, der auf jeden Fall auch auf der anderen Seite ebenfalls für eine Art von Eingriff, zu einer Art von Eingriff führt. Gibt es so einen Moment, wo man denkt, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht?
Naja, also ich habe das ja deshalb gemacht, weil ich keine rechtliche Handhabe hatte dagegen. Also es war meine einzige Möglichkeit, mich dagegen zu wehren. Und wenn die Frage jetzt ist, habe ich Mitleid mit den Bierwirten? Nein, ich habe kein Mitleid mit den Bierwirten. Also das Verfahren ist noch nicht ausgestanden. Es kann nur sein, dass sie weiterhin verurteilt bleibe. Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich werde freigesprochen werden. Ich finde, das ist eigentlich auch so eine typische Geschichte. Also es ist ja auch, sind auch Leute an mich herangetreten und haben von mir verlangt, ich hätte doch mit ihm ein Bier trinken gehen müssen und wir hätten uns das ausreden sollen, weil für die Versöhnung und die Belehrung und die Aufklärung und das Verzeihen sind dann auch immer die Frauen zuständig und das sehe ich alles überhaupt nicht ein. Also es wird gerichtlich geklärt, wie das jetzt zu beurteilen ist und ob ich tatsächlich zu verurteilen war. Aber nein, ich habe absolut kein Mitleid mit dem mutmaßlichen Verfasser dieser Nachrichten.
Aber das wäre aber auch tatsächlich, das wäre nicht meine Frage gewesen. Also das Mitleid würde ich auch überhaupt, also wäre eine brutale Frage zu sagen, der Arme. Aber nur dieses Moment, dass man quasi auch auf so ein Niveau runtergezogen wird. Also was Sie ja da auch beschreiben, also es gab keine rechtliche Handhabe. Man muss dann tatsächlich irgendwie sowas so ausfeiten und sich selber halt überlegen, wie man klarkommt in dieser Situation.
Naja, ich finde nicht, dass sie auf dieses Niveau heruntergezogen wurde, weil das, was sie gemacht hat, war ja einfach nur zu posten, was er selber geschrieben hat. Also das hat er sich, wenn, oder vermutlich mutmaßlich er geschrieben hat. Ich habe nur gescreenshottet, ich habe auch nicht irgendwie versucht, also ich habe nicht Gegenbeschimpfungen gestartet oder ähnliches, sondern ich habe einfach nur gesagt, was ist. Und es ist grundsätzlich natürlich so, ich wünsche mir nach wie vor und daran arbeite ich auch, dass es eine rechtliche Handhabe gibt dagegen. Aber das letzte Jahr und die Debatte bestätigt mir eigentlich umso mehr, dass die Diskussion notwendig war und dass es auch notwendig ist, solche Leute manchmal an den Pranger zu stellen, weil sonst ändert sich nie was und das haben wir ja auch mit MeToo erlebt.
Das ist vielleicht noch ein letzter Punkt von Ihnen an der Stelle, weil das fand ich nochmal eindrücklich, auch als Sie das gestern gesagt haben, dass Sie das natürlich auch machen, weil Sie wissen, aus welcher Situation heraus Sie das machen können. Also Sie haben wahnsinnig viel Support bekommen, wurden Spenden angeboten, es wurde ganz, ganz viel Sie unterstützt, dass Sie auch gesagt haben, Sie machen das nicht einfach nur so für sich, um irgendeinen Fall zu klären, sondern um zu sagen, guck mal hier, ich kann das wenigstens als Exempel statuieren, damit dann auch andere Frauen, die jetzt nicht diesen ganzen Support auf der Stelle haben und auch nicht die Prominenz, da auch hoffentlich einen Vorteil draus ziehen.
Ja, auf jeden Fall. Und die Unterstützung ist so extrem breit, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich eine gewisse Verantwortung trage, jetzt für all die anderen Betroffenen das durchzufighten. Also ich fände es jetzt nicht okay, von mir mich zurückzuziehen und zu sagen, ach so, na, ist das doch und ich lasse es bleiben. Also ich fühle mich verantwortlich auch für die anderen Betroffenen.
Ja. Eva Horn, Sie müssen sich nicht gleich verantwortlich fühlen, aber Sie müssen, beziehungsweise Sie können aber trotzdem aus Ihrer Sichtweise auch Ratschläge geben, was man mit dem Populismus im Netz gerade macht und dem vor sich hergetrieben werden. Sie haben am Fall von Boris Palmer erklärt, was man tun kann, wenn eben jemand ganz strategisch auch das Netz benutzt, um einen Shitstorm zu provozieren und damit natürlich so einen Diskurs zu verschieben. Wenn Sie in der Social-Media-Redaktion sitzen und Boris Palmer postet, vielleicht kann man es so konkret machen, dieses DB-Bild und sagt dann hinterher, ist das die Gesellschaft, wie wir sie abgebildet haben wollen. Ich meine, das ist, glaube ich, jetzt die Geschichte, die so am präsentesten auch in allen Köpfen ist. Was heißt es, wenn man sich dann wirklich überlegen muss, was mache ich damit, was berichte ich, wie kann ich mich damit irgendwie autark verhalten?
Die Frage ist halt erstmal, sich zu überlegen, ist das überhaupt relevant? So, das ist erstmal so eine Frage, die kann man dann halt unterschiedlich beantworten. Dann ist halt auch immer die Frage, warum ist das eigentlich relevant? Und dann finde ich tatsächlich auch immer entscheidend, sich zu überlegen, ja, wie berichtet man dann jetzt? Macht man einfach nur eine Nachricht daraus? Das kann man machen, halte ich aber in den meisten Fällen für eine nicht so gute Idee, weil man halt damit die Erzählung einfach weitererzählt. Und soll halt auch überhaupt kein Appell sein, nicht irgendwie über solche Leute zu berichten. Und ich finde auch, dass man halt eine gewisse Art von Rassismus, was ich persönlich sagen würde, was dieses Posting definitiv war, dass man die halt auch nicht unwidersprochen stehen lassen kann. Da gibt es ja im Journalismus genug Möglichkeiten, wie zum Beispiel die journalistische Form des Kommentars. Man muss sich da dann halt einfach vielleicht drei Gedanken mehr zu machen. Das ist das, was tatsächlich der Punkt ist.
Jetzt habe ich gerade kurz ein bisschen Sorge gehabt, dass vielleicht nicht alle meine Kurzanmoderation von dieser Palmer-Geschichte kennen. Nur für alle Fälle, das war die Geschichte, wo Boris Palmer auf eine Werbekampagne der Deutschen Bahn reagiert hat und fand, dass seiner Ansicht nach die abgebildeten Personen nicht für die deutsche Gesellschaft, wie er sie sieht, steht. Was man in Redaktionen aber natürlich fragt, ist immer diese ewige Geschichte, ja, Stöckchen springen oder nicht. Und Sie haben es jetzt so ein bisschen allgemein ausgedrückt, aber man muss sich natürlich entscheiden, Also reagiert man auf eine rassistische Äußerung, weil man darauf reagiert, oder erkennt man, dass jemand sehr wohl den Social-Media-Mechanismus so gut durchschaut, dass man ihm da eigentlich an der Stelle in die Bresche fahren muss und sagen muss, okay, du kriegst nicht unsere Aufmerksamkeit. Gibt es da Regeln, nach denen man sowas entscheidet, die allgemeingültig sind?
Nee, natürlich nicht. Das wäre ja zu einfach. Ja. Deswegen kann ich das halt tatsächlich leider nicht so beantworten. Wenn ich das wüsste, dann würde ich da irgendwie 10 Thesen vom Berg runtertragen und damit sehr, sehr reich werden. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir als Gesellschaft immer noch davon überfordert sind, wie wir mit Populismus und vor allen Dingen mit Rechtspopulismus umgehen, weil wir tatsächlich einfach da auch Gefangene dieser Bilder sind. Beispielsweise Nazi-Aufmarsch in Plauen letzte Woche, großes martialisches Aufgebot, Fahnen werden geschwenkt, Uniformen, Pyrotechnik. Man sieht diese Bilder und man möchte die sofort verbreiten, weil man denkt, oh mein Gott, das ist so furchtbar, dass sowas in Deutschland 2019 passieren kann. Was man dabei aber dann nicht bedenkt, ist, dass diese Sachen ja nicht produziert wurden, damit 1000 Plauener da beeindruckt sind, sondern die wurden ja dezidiert produziert, würde ich zumindest mal unterstellen, um es in die internationale und in die nationale Presse zu schaffen, um halt auch zu zeigen, so, wir trauen uns wieder was, wir sind wieder wer, und vielleicht auch zu suggerieren, wir sind sogar mehr. Und das stimmt halt aber einfach nicht. Nur man macht halt solche Sachen größer, als sie sind. Das bedeutet aber im Gegensatz halt nicht, dass man nicht darüber berichten sollte. Im Gegenteil. Aber man muss dann halt vielleicht sagen, okay, nur die Bilder reproduzieren reicht mir nicht. Ich gehe halt vor Ort, ich gehe nach Plauen, ich frage mal die Plauener, was sie davon halten. In Klammern, die finden das nämlich in der Überzahl total scheiße, dass sie da so instrumentalisiert werden und dass ihr Städtchen da so in den Dreck gezogen wird. Und da kann man halt irgendwie ganz viele Geschichten zu machen, aber die schlechteste Variante ist halt einfach immer nur diese Bilder zu reproduzieren. Mhm. Aber es ist halt schwer, weil der Reflex greift halt sofort.
Das ist ja so ein bisschen dann der konkrete Rat auch an die Social-Media-Redaktion oder die journalistischen Redaktionen, was eben aus so einer Geschichte gezogen werden kann. Sigi Maurer, Sie haben das so schön nochmal erzählt, dass Sie natürlich irgendwie auch an der Stelle was tun wollen für viele andere Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind. Gibt es trotzdem sowas? Ich weiß, haben Sie einen Rat? Frage ist vielleicht ein bisschen nervig, aber trotzdem, was ist zu tun, wenn man genau mit solchen Nachrichten, wie Sie sie erhalten haben, konfrontiert ist und man hat nicht gleich die Reichweite, um zu sagen, ey, guck mal hier alle drauf, helft ihr mir an der Stelle?
Also ganz grundsätzlich empfehle ich als allererstes dokumentieren. Das heißt Screenshots machen, und zwar große Screenshots, wo ersichtlich ist, wer ist der Absender, zu welchem Zeitpunkt ist es gesendet worden. Möglicherweise auch Kommentare, Postings drunter, die für den Kontext notwendig sind, falls notwendig, aber Gedächtnisprotokoll schreiben. Wenn man das mal dokumentiert hat, weil das ist immer die größte Hürde, dann kann man sich nur immer in Ruhe überlegen, ob man was anzeigen will etc. Was ich aber als zweiten Rat auf jeden Fall geben würde, ist schon darüber sprechen. Es ist jetzt nicht, also ich finde jetzt nicht, dass alle ihren Hass ins Internet posten müssen, und ich finde das auch einen wichtigen Punkt, dass man auch bei diesen Sachen immer aufpassen muss, dass man nicht reproduziert. Also gerade bei rassistischer Hetze finde ich, das ungefilterte, ungeschwärzte Reposten kann den viel größeren Schaden auch anrichten, weil man in Wahrheit ungebrochen die Message, die Hass-Message der Hater weiter transportiert. Das war jetzt in meinem Fall nicht das Problem, finde ich. Dort hat es eher dazu geführt, dass die Leute eben darüber gesprochen haben, was tatsächlich Sache ist. Und das ist auch der zweite Tipp, darüber reden. Mit Freundinnen, mit Arbeitskollegen und Kolleginnen, mit Beratungsstellen. Das muss sichtbarer werden. Meine Geschichte hat gezeigt, dass sehr viele Leute nicht wissen, was Frauenhass im Netz tatsächlich bedeutet. Das zum Thema zu machen, bewegt schon einiges.
Dankeschön an Sigi Maurer und an Eva Horn. Schön, dass Sie beide hier heute zu Gast waren, hier im Deutschlandfunk Kultur. Und viel Spaß noch auf der Republika. Vielen Dank.